Werte Freunde der Medienhölle, Sie sehen schon, es ist Sommer. Andere sind in den Zwangssommerferien. Wir senden weiter, aber das Ganze ein bisschen gesittet, nicht so hohe Taktzahlen. Und vor allem ist diese Woche auch der Jörg Wagner mal endlich im Urlaub, dass er mal die Seele ein bisschen wenigstens baumeln lassen konnte. Mal sich die Berge irgendwo in Österreich anschauen konnte und ein bisschen die Beinchen sich vertreten konnte. Ich gönne es ihm vom Herzen, aber hier hat er auch die Folge soweit zusammengebaut und alle Tönchen behandelt. Also Herr Wagner ist immer und überall, aber inhaltlich war ich für Sie in dieser Ausgabe ein bisschen stärker unterwegs. Und da hören wir als erstes Alexander Matzkeit. Er ist bei EPD Medien für den Medienpodcast Läuft verantwortlich, macht dort vor allem viel so Kritiken über die Medienwelt. Und ich bin auf einen sehr interessanten Beitrag von ihm bei LinkedIn gestoßen und muss sagen, da musste ich ihn mir mal einladen und habe ihn auch in einem schönen bürgerlichen Etablissement in Berlin geladen und mit ihm genüsslich darüber gesprochen, vielleicht sogar ein bisschen gestritten. Nee, energisch nachgefragt, nicht gestritten. Und danach haben wir schön was genossen. Aber sehen Sie selbst.
Ich bin Alexander Matzkeit, ich bin Medienjournalist und Kritiker und mache unter anderem den Podcast Läuft für EPD Medien und das Grimme-Institut.
Alexander, habe ich das jetzt richtig rausgehört aus eurem Podcast Läuft? Du bist 17 Jahre im Journalismus?
Naja, das ist so ein bisschen Definitionssache. Ich hatte 2009 meine erste Stelle tatsächlich als Medienjournalist bei EPD Medien, damals noch richtig im Newsroom in Frankfurt. Das habe ich aber nur 1,5 Jahre gemacht und dann habe ich schon hauptberuflich andere Dinge gemacht, aber ich bin schon immer vor allen Dingen als Kritiker weiterhin aktiv gewesen und den Podcast gibt es jetzt seit 3,5 Jahren.
Wieso nenne ich einen Medienpodcast Läuft? Also wir sitzen ja hier in einer Kneipe, ja. Dann würde ich sagen, das Bier läuft, aber läuft bei den Medien.
Der Ursprung des Titels ist, dass wir ganz am Anfang mal noch mehr auf Programmen fokussiert waren. Und dann hatten wir irgendwann mal gesagt, ja, vielleicht nennen wir ihn Was läuft, weil es viel auch so um Kritik, Gespräche mit anderen KritikerInnen gehen sollte und so. Und das, dann gab es, glaube ich, aber schon einen anderen Podcast, der Was läuft hieß und so sind wir dann auf Läuft gekommen. Also das war damals immer, glaube ich, auch gerade dieses, wo man oft gesagt hat, so ja, läuft bei uns und so. Also so kam das.
Okay, ja, naja, jetzt halt mal so zur Frage.
Nicht unbedingt SEO optimiert, der Titel.
Ja, das ist ja egal. Ich mag antizyklische Sachen und auch anti-SEO-optimierte Sachen, das passt schon. Warum ich auf dich aufmerksam geworden bin, das will ich natürlich auch unseren Hörern einmal erklären. Das ist ein Post bei LinkedIn. Also LinkedIn ist ja sowieso so eine Plattform, die mir maximal suspekt ist, weil sie was Sektenartiges hat, muss ich mal ehrlich so sagen. Aber du hast es schon geschrieben, Hostifizierung im Podcast-Bereich, das ist dich schon, möchte ich mal sagen, nervt. Kannst du uns etwas genauer erklären, was du damit gemeint hast?
Also das war so ein ganz interessanter Fall. Ich schreibe ja recht oft Kritiken, manchmal im Auftrag für Geld, manchmal aber auch privat und die schönsten Kritiken, die ich hier manchmal ausdenke, kriegen überhaupt keine Aufmerksamkeit, wie man das so kennt. Und dann haut man so in der Mittagspause zwischendurch mal so einen Rant raus, weil einen eine Sache genervt hat und plötzlich kriegt man sehr viele Reaktionen, weil man anscheinend vielen Leuten damit aus der Seele spricht. Da ging es jetzt um einen speziellen Fall, um den neuen NDR-Podcast Wem gehört Wacken?
Ja.
Mir geht es aber, das möchte ich wichtig gleich von Anfang an dazu sagen, mir geht es nicht darum, die Leute, die diesen Podcast gemacht haben, irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Da ist mir nur eine Sache aufgefallen. Der Podcast ist von einem größeren Team recherchiert worden. Das wird auch so dargestellt. Mehrere Leute, die da vor Ort waren, mit den Leuten gesprochen haben und so. Und die Hauptreporterin ist auch die Host. So. Und die sagt dann irgendwann zwischendurch, streut die so ein persönliches Ding ein, dass sie irgendwie sagt, ja, 1990, als das erste Wacken-Festival stattgefunden hat, da war ich 4 Jahre alt und da fand ich irgendwie einen kleinen gelben Plastikhund besonders schön. Und das hat mich total rausgeworfen und dann hatte ich auf den ganzen Podcast plötzlich keine Lust mehr, weil ich schon gemerkt habe, so dieses, dahinter steckt für mich so das Gefühl, dass man denkt, Podcasts haben bestimmte Regeln und dazu gehört dieses Persönliche, dass man persönlich sein muss, in der Ansprache, nah am Hörer, an der Hörerin. und dass man deswegen auch so persönliche Dinge erzählen muss, auch wenn sie nichts mit der Handlung notwendigerweise zu tun haben. Und das finde ich total unnötig, weil ich finde, diese Journalistin kann auch einfach Journalistin sein in dem Podcast. Wäre das ihre persönliche Geschichte gewesen, solche Podcasts gibt es ja auch immer wieder, ja, Beispiele wären sowas wie, dauert noch einen Moment.
Ihr sagt mir einfach Bescheid.
Ja, genau.
Ja, perfekt.
Ihr habt ja zu tun.
Ja, aber wir sind gleich so weit. Du bist dann gleich nochmal zu essen. Ja, ich mach Winkel, das passt.
Solche Beispiele gibt es ja durchaus immer wieder. Also ein ganz jüngstes, was ich vor kurzem auch richtig gut fand, war zum Beispiel so ein Podcast über Werner Herzog. Und da war die ganze Plotlinie war eigentlich, dass der Host und Journalist selber irgendwie total fasziniert war von dieser Person und dann auf so eine persönliche Reise gegangen ist. Das finde ich voll okay, das ist auch gut. Aber da merkt man auch diese persönliche Motivation dahinter und dann kann man auch was Persönliches einbringen. Weil man eigentlich eine journalistische Recherche hat, die es eher themengetrieben ist, dann kann man, finde ich, auch einfach journalistisch auftreten in dem Podcast und der ist genauso gut.
Ja, ich verstehe. Dieses ewig bemühte Wort Storytelling. Ich bin ja dafür, dass wir daraus ein Trinkspiel machen als Journalisten, weil es mir so auf den Zünder geht. Und das passt ja auch in dieses Regelbuch, was man sich irgendwie selber auferlegt. Ich kenne da verschiedene Perspektiven. Es gibt ja auch dann Journalisten, denen man, obwohl sie die ganze Beziehungsarbeit geleistet haben und total selber drinstecken, das entreißt und dann noch über einen prominenten Host das ausspielt. Und das klingt genauso fakeig, so unecht, weil ja der Sprecher gar nicht die Beziehung zu dem Thema hat.
Ich habe da wirklich überhaupt keine Innenperspektive, das sage ich mit Absicht dazu. Also ich war selbst noch nie an einer öffentlich-rechtlichen Podcast-Produktion beteiligt. Ich habe ab und zu mal mit Leuten gesprochen, die sowas machen, aber auch nie im Detail. Und versuche mir auch diesen distanzierten Kritikerblick zu bewahren. Also
das
was kommt
gut
bei mir an?
Ja.
Und diesen Fall, dass man eine prominente Stimme irgendwie dazu holt, um das Ganze zu erzählen, auch das kann gut funktionieren. Der Deutschlandfunk hat zum Beispiel letztes Jahr einen total guten Podcast über diese Tech-Bro-Philosophie gemacht. Und da hatten sie dann auch, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, es war eine bekannte Schauspielerin, die sie am Ende hatten, um die Texte einzusprechen.
Ich glaube, Jasna Fritz die Bauer, das kann das sein?
Kann sein.
Ja.
Oder Jasmin Barek oder so. Ich bin unsicher jetzt, möchte nichts teilen.
Ist ja Mist.
Und die hat das super gemacht. Und das war voll in Ordnung, weil die Stimme hat sozusagen eine zusätzliche Gravitas dem Ganzen gegeben. Aber es war halt auch keine persönliche Geschichte. Sie hat nicht zwischendurch gesagt, ja, da kann ich auch mit irgendwie was anfangen, weil das erinnert mich an meine Zeit, als ich ein Tech-Unternehmen geleitet habe oder so. Und ich finde, diese Unterscheidung, die kann man schon machen. Diesen Begriff Hostifizierung habe ich übrigens aus einem Vortrag von Eileen Doan, die diesen wirklich super guten Döner Papers Podcast letztes Jahr gemacht hat, der sehr von persönlicher Motivation und persönlicher Rolle auch der Reporterin sozusagen profitiert. Die hat trotzdem erzählt, sozusagen, sie hat nicht alle Skripts für alle Folgen geschrieben, es hat teilweise auch ihr Kollege gemacht und sie hat die dann aber hostifiziert, so hat sie das bezeichnet. Also sie ist da quasi nochmal drüber gegangen und hat gesagt, das würde ich so nicht sagen, deswegen schreibe ich das hier ein bisschen um und so. Da schien es aber trotzdem zu funktionieren, weil man merkt das im Endprodukt nicht an. Aber ich glaube, wenn man es so immer übers Knie bricht, so nach dem Motto, wir müssen das unbedingt drin haben. Wir müssen genau dieses zwischendurch muss der Host mal was Persönliches sagen. Ich glaube, dann schießt man sich ins Knie.
Jetzt noch für unsere Hörer, dieser Döner Papers Podcast ist ein Podcast, wo es darum geht, dieses Bild auf den Döner Paper, wo das eigentlich herkommt. Eine abgefahrene Geschichte, wo man seinem eigenen Interesse folgt und man diesen Host in dem Sinne, ne, bei der Reise dahin mitverfolgt.
Und es ist halt total wichtig, dass Eileen Doan selber eine Migrationsgeschichte hat, eine türkische Migrationsgeschichte hat und deswegen auch mit den Leuten, mit denen sie spricht, auf einer bestimmten Ebene eine Verbindung aufbauen kann.
Gewisse Sprechcodes, Ansprechhaltung ist einfach
die jetzt so ein Weißbrot-Deutscher halt nicht haben könnte. So. Ja.
Es gibt ja auch diesen Begriff des New Journalism, wo man eben halt viel aus einer Ich-Perspektive berichtet. Wir sehen das ganz oft bei Funk, bei YouTube zum Beispiel. Und das ist genauso, wie du sagst, mal funktioniert das und mal ist es ein totaler Abriss.
Also wie könnte man jetzt sagen, ist es das persönliche Erleben genau das, so wie es ja früher auch im Journalismus war, in der Vergangenheit liegt ja die Zukunft. Ich bin zum Redakteur gegangen, habe gesagt, das interessiert mich, da brenne ich dafür, das würde ich gerne veröffentlichen, da würde ich gerne was zu machen. Und dann stehe ich auch irgendwie ganz anders hinter der Geschichte, als wenn man mir das irgendwie auferlegt, das zu machen.
Ich möchte niemandem von diesen Rechercheteams, von diesen Podcasting größeren Teams entstehen, irgendwie sagen, dass sie sich nicht für das Thema interessieren. Das finde ich total die falsche Kritik. Was man, glaube ich, unterscheiden muss, ist, es gibt Leute, die können gut persönlich erzählen. Es gibt auch genug Beispiele in Deutschland. Ich meine, Kesra Beros ist ja derjenige, der das Thema irgendwer, der diese Art von Storytelling-Podcast in Deutschland so richtig prominent gemacht hat. Und der kann das aber auch einfach, der kann einfach gut schreiben. So. Und es gibt Leute, bei denen ist das vielleicht nicht die Stärke. Und die sollte man dann halt auch nicht dazu zwingen. Die sollten dann auch einfach neutraler sein dürfen, wenn sie das wollen. So. Was dem Stoff halt angemessen ist, weil der Pod, nur die Tatsache, dass es ein Podcast ist, vor allen Dingen nicht so ein mehrteiliger Podcast, diktiert nicht die Tatsache, dass es so persönlich sein muss. Es kann auch ein mehrteiliger, erzählter Podcast sein, der trotzdem neutral in der Ansprache ist, neutral journalistisch.
Und was ist für dich jetzt, also wir wollten ja eigentlich vom Regelwerk zurück, aber was wäre dann für dich ein Regelwerk, wie man da grob vorgehen könnte? Jetzt du als Kritiker, das ist auch sehr
schwierig für dich. Das ist ja eben genau das Ding. Ich kann den Leuten nicht sagen, wie sie es machen sollen. Ich kann nur sagen, was mich stört. Und mein Gefühl wäre, schaut, was der Stoff braucht und dann macht halt das und lasst euch halt nicht davon treiben, was man glaubt, was ein Podcast sein muss.
Treiben ist ein sehr schönes Stichwort. Heißt es, du hast so ein Gefühl dafür, dass es mehr in Trends geht, also dass man Trends hinterher rennt. Naja. Dass man vielleicht auch einen Mut haben sollte, wirklich selber für sich und das Medium zu stehen?
Genau, also ich glaube, es ist ja so, man darf ja nicht vergessen, diese mehrteiligen, geschichtenerzählenden Podcasts sind ja in Deutschland immer noch total jung. Die gibt es ja vielleicht so seit 11, 12 Jahren jetzt, wenn man es hochrechnet. Ich habe noch mal geschaut, so die ersten Sachen, die so wirklich stark von dieser amerikanischen Schule, This American Life und so weiter beeinflusst waren, sind so 2017, 2018 rausgekommen. Das heißt, alle sind immer noch am Lernen. Aber trotzdem glaubt man natürlich nach einer Weile sehr gerne, dass es ein Regelwerk gibt. Und dass man, wenn man bestimmte Regeln befolgt, dass man dann sozusagen zumindest immer irgendwie ein gutes Ergebnis hat. Und ich glaube, das ist halt falsch. Das stimmt ja auch für Radio-Features nicht. Die ja quasi in Deutschland auch eine Geschichte haben, wo es manche gibt, die sind sehr neutral und manche gibt, die sind zum Beispiel sehr persönlich. Und ich finde, man sollte sich anschauen, was passt zum Thema, was passt zu den Leuten, die es machen, und dem sollte man folgen. Und sich nicht an Regelwerken, gefühlten Regelwerken nach dem Motto, wenn man das macht, dann wird es besser, so an der Nase rumführen lassen.
Jetzt du mit deiner Berufserfahrung im Journalismus, ich glaube, das Thema Vertrauen ist doch nicht ganz unwichtig, oder? Dass man sagt, ich vertraue dem Menschen, der das macht, und ich gebe es, also Stichwort auch Mikromanagement. Ich glaube, das spielt ja auch sehr massiv rein, oder?
Also das ist dann wieder der Punkt, wo ich sage, ich kenne die internen Abläufe natürlich nicht. Ich kann es mir aber vorstellen, dass das manchmal vielleicht auch so von oben so ein bisschen als Vorgabe kommt. Ihr müsst bitte das und das da reinmachen, weil es ist ein Podcast und der braucht das. Und natürlich finde ich auch, man sollte den Journalistinnen und Journalisten vertrauen, dass sie das beste Gefühl dafür haben, was ihr Stoff braucht, und sie machen das. Das soll natürlich nicht heißen, dass man denen irgendwie carte blanche geben sollte und denen kein Feedback geben sollte, aber halt nicht diese, dass Formatierung irgendwie der Tod von viel Kreativität sein kann. Ich glaube, das ist was, worüber sich Leute seit, gerade auch Kritikerinnen und Kritiker, seit Ewigkeiten eigentlich sind.
Wir streiten uns im Radio seit 70 Jahren drüber, genau. Und im Podcast wahrscheinlich die nächsten 70
Jahre. Ich finde halt, dass es, man sieht dadurch im Podcast eine ähnliche Entwicklung, wie man, weiß ich nicht, in der Streaming-Serie beobachten konnte über die letzten 15 Jahre oder so. Es fängt an mit bestimmten Dingen, die erfolgreich sind, weil sie bestimmte Konventionen brechen. Und dann werden aber aus diesen Konventionsbrüchen neue Konventionen. Und dann glaubt man, wenn man das nicht genau so macht, dann kriegt man nicht das Ergebnis, was man will. Und dann kommt halt doch leider immer sehr viel Mittelmaß raus, genau dadurch.
Sehr guter Punkt. Wenn Sie Erfahrungen haben in diese Richtung, also wir sind sehr auch über Erfahrungsberichte als leidtragende Journalisten interessiert. Es geht nicht darum, seine Führungsperson in die Pfanne zu hauen oder zu sagen, ich muss jetzt mit der Landesrundfunkanstalt brechen, sondern wirklich auch zu sagen, wir ziehen an einem Strang und versuchen auch zu vermitteln, was einem wichtig ist, wo es vielleicht auch für das Medium-Podcast hingehen sollte. Insofern vielen, vielen lieben Dank dafür, für deine Worte. Ich werde natürlich den Läuft EPD Medien Podcast verlinken in den Shownotes. Können Sie da mal rüberschalten. Abo auch bitte auch da lassen. Alexander, ich denke mal, irgendwann werden wir uns widersprechen, wenn es um ein anderes Thema geht.
Es muss aber wirklich noch mal eine Sache zu.
Bitte?
Ich habe es am Anfang gesagt und ich möchte es auch wirklich am Schluss noch mal sagen. Ich schildere einen Eindruck an etwas, was mir jetzt persönlich nicht gefallen hat. Mir geht es wirklich nicht darum, die Leute in die Pfanne zu hauen, die das machen.
Nein, mir auch nicht.
Ich finde, das kann halt leicht so rüberkommen, so nach dem Motto, ihr wisst es doch besser, macht es doch anders. Aber ne, das ist halt immer so die Haltung des Kritikers.
Aber das, wenn wir nur dazu übergehen, uns gegenseitig alles toll zu finden, wie wir es ja aus der amerikanischen Welt finden, dann fühlt man sich irgendwann sehr schlecht, weil man ja nicht mehr Dinge ausspricht, die einen irgendwie umtreiben. Insofern finde ich das toll, dass du auch mal etwas angesprochen hast, was dich umtreibt. Dass wir auch mal so eine Perspektive hier in unserem Podcast haben können. Also wie gesagt, Sie können bitte mal rüberschalten zu Läuft von EPD Medien und wir werden uns auf jeden Fall mal widersprechen. Mhm. Es gibt, glaube ich, einige Themen, wo du sehr gute Worte dazu beizutragen hast. Bis bald.
Bis bald.
Die Medienhölle. Der Podcast mit Philipp Nitsche.
Ja, wie einige von Ihnen vielleicht schon mitbekommen haben, habe ich bei Alex Berlin eine kleine Radiosendung. Die Sendung heißt Time for Vinyl. Die gibt es immer montags ab 19 Uhr auf die Ohren zu hören. DAB Plus Kanal 12D, da kann man uns auch in Berlin und Brandenburg empfangen. Ich mag diese Arbeit bei Alex Berlin. Es ist Bürgerfunk. Es gibt sehr viel sehr schräge Sachen dort. Aber für jemanden, der sich in die Medienwelt einfummelt und üben muss und auch üben will und vom Live-Fahren einer Radiosendung bis hin zu Interviewtechniken, ist das ideale Feld. Und es macht auch einen großen Spaß, verschiedene Gäste dort begrüßen zu dürfen. Wir haben ja einige davon schon in der Medienhölle auch sehen können. In dieser Woche war es Brezel Göring. Das ist ein Teil von der Band Stereo Total. Stereo Total war bis 2021 aktiv. Dann starb leider seine langjährige Lebensgefährtin und auch Mitstreiterin der Band Stereo Total, Françoise Cactus, an Krebs. Und die beiden haben so einen wunderschönen, ich möchte sagen, kindlichen Elektropunk gemacht. Es hat immer wieder großen Spaß gemacht, sich die Sachen anzuhören. Vor allem auch, weil sie so herrlich Subkulturen darin beschrieben haben in ihrer Musik. Nach ihrem Tod hat Brezel eine neue Band gegründet, die heißt Psychoanalyse. Und jetzt hat er einen Spielfilm herausgebracht, aber nur komplett auf Super 8 gedreht. Und so ein bisschen dieses Musikerleben, vielleicht auch als Musiker leben zu können und so einen Film zu machen, auch so einen Film auf Super 8 unbedingt zu machen, da hören wir jetzt ein bisschen was davon und ich nehme sie einfach mit. Was sich mich auch jetzt interessiert, wenn man sich so auch eure Musikvideos anguckt, diese Liebe zu alten Filmen. Von wem kam die von euch beiden? Also so Romy Schneider und so bei Relax Baby Wie Cool oder so französische alte Gassen, aber in so schicken Autos, schick Kleidern. Dann habt ihr da euren Punk drunter gepackt und so. Ey, irgendwie voll geil.
Ja, ich meine, das war so eine Leidenschaft von uns beiden, aber sogar noch mehr von François. Sie hat sich an manchen Tagen 2-3 Filme hintereinander angeguckt abends.
Ja, geil. Was wären da eigentlich eine Empfehlung? Also wir sind ja hier so ein Ausbildungsradiosender und die Jugend hier haben viel so Kameraleute, ist auch manchmal Filmstudenten. Und ich glaube, die haben gar keine Ahnung, was es so gibt von damals. Ja, also keine Ahnung, manche mögen es heiß oder Charlies Tante mit Peter Alexander oder wenn es darum geht, gegen Nazis zu sein, vielleicht die Feuerzangenbowle. Aber im französischen Bereich würde mir jetzt auch auf Anhieb nichts einfallen, ehrlich gesagt.
Na, zum Beispiel die ganzen Filme von der Nouvelle Vague kann man sich reinziehen. Die sind auch teilweise amüsant, teilweise und die sind gerade, wenn du dich für, wenn das auch dein Beruf wird, Kamera oder was auch immer, dann ist das ganz gut, weil ganz oft gibt es da so Regelverletzungen oder Regelverletzungen sind zum ersten Mal gemacht worden oder.
Ja.
Und das ist interessant zu gucken.
Was heißt Regel? Also so eine Art Regel, wie man etwas aufnimmt, wie man etwas beleuchtet, so, dass man da mal rausgeht, um einen anderen Effekt irgendwie zu erzielen.
Ja, also es gibt einen berühmten Film Außer Atem von Jean-Luc Godard und da, den sollte er kürzen, der war ihm zu lang, oder den Produzenten war er zu lang und er hat dann statt jetzt einzelne Szenen rausgenommen, hat er einfach die Szenen in sich gekürzt und dann gibt es so Bewegungen, die so Sprünge machen und also das, was man eigentlich überhaupt nicht machen dürfte. Und das ist dann so ein Stilmittel geworden, der Jump Cut, also der jetzt auch wieder zitiert wird. Also jetzt inzwischen ist es kein Fehler mehr, sondern man zitiert jetzt Godard und macht den Jump Cut.
Ah ja.
Weißt du, was ich meine? Also so einer hat's gemacht, alle haben sich drüber aufgeregt und jetzt steht's in den Lehrbüchern.
Heute muss es so sein. Ja, ja. Das darfst du heute kein TikTok mehr verwenden. Ja. Das ist ja so eine Kacke, ja. Ja, interessant. Ich muss auch gerade irgendwie an Louis de Funès denken. Klar, ja. Also Fantomas. Fand sie das scheiße, weil das ja irgendwie alle so als Klamauk angesehen. Ich fand das nicht immer so.
Nö, die fand das auch lustig. Aber ich meine, Louis de Funès fand sie, glaube ich, an sich echt, den mochte sie den Schauspieler nicht. Aber sie hat sich auch total viele Filme reingezogen, die wirklich ja Klamauk waren. Zum Beispiel Die Onkel mit den Knarren, Les Tontons Flangeurs. Das war auch so ein Lieblingsfilm von ihr. Das ist totaler Klamauk.
Ja.
Das sind so Typen, die sich gegenseitig erschießen. Aber dabei sehr irre, lustige Sprüche klopfen.
Die Franzosen, ich mag Klamauk, französische Klamauk, auch heute so Monsieur Claudet und seine Töchter, das ist ja so bescheuert, eigentlich hoch rassistisch irgendwie, aber ja, man sieht diesen unbeholfenen Familienvater, hat was, ja.
Ah ja, ich bin nicht auf dem Laufenden auf französischen Komödien, aber ich habe mir neulich hat's geregnet, als ich in Frankreich war und da bin ich ins Kino gegangen, um mich unterzustellen. Und da habe ich eine neue französische Komödie gesehen. Ich habe gesagt, ich habe wirklich gedacht, dass ich also es war wirklich unerträglich. Und vorher dachte ich, deutsche Komödien wären schlecht, aber da ist mir meine Lektion erteilt worden, die war auch mies.
Dieses immer gefällige, da hat irgendwie einer dafür leider dann nur die, wie sagt man, Mann, ich habe heute Wortfindungsstörungen. Es ist zu heiß, Leute.
Es ist zu heiß. Aber zum Beispiel die alten Filme, guck dir doch an. Zum Beispiel auch sowas wie Monsieur Hulot. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Das ist doch total irre, total wie euer Radio ist anarchisch. Da kann alles passieren im nächsten
Moment. Die Panther-Filme mit Peter.
Ja, eben da bist du doch.
Filmförderung war das Wort, was ich haben wollte. Filmförderung, Freunde. So.
Ja.
Für immer 16. So ein geiles Stück mit. Ich kann eigentlich alles von euch hören. Das ist das Krasse. Ja, vielleicht hat man dann, wenn man das 3 Stunden am Stück hört, Kopfschmerzen, aber glückliche Kopfschmerzen. Weißt du? Das sind völlig in Ordnung.
Kann sein, ja.
Keiner kann hier
genau
ganz Vorstandskopfschmerzen, sondern so, ja, ist okay, ich bin matschig, das ist aber zufrieden matschig, ja. Brezel, ja. Für immer 16 heißt ja jetzt auch denn ein Film von dir demnächst, oder?
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Na, also die Geschichte dazu ist eigentlich, dass ich nach Françoisens Tod ein unveröffentlichtes Buch, was sie geschrieben hat, aber nie rausgebracht hat, bei ihr in ihrem Nachlass gefunden habe. Da ist veröffentlicht, also ich muss das aus verschiedenen Teilen zusammensetzen, ist beim Ventil Verlag erschienen und dann irgendwann habe ich gedacht, eigentlich eine ganz gute Geschichte, vielleicht sollte ich einen Film draus machen. Und ich habe dann mir befreundeten Filmproduzenten gefragt und hatten gesagt, ich würde gerne mit Super 8 dieses Buch verfilmen. Der hat sich dann um Finanzierung gekümmert. Und dann sind wir nach Palermo gefahren und haben bei diesem Film heute.
Ja, aber warum mache ich mit Super 8 einen Film? Also das ist ja auch so ein, jetzt mal rein künstlerisch gefragt, das ist ja ein Stilmittel, dieses verwaschene, ist ja auch echt teuer, ne? Eine Rolle 5 Minuten hat mir neulich jemand vom Radio erklärt. Ich habe ihm das nämlich erzählt, dass du so einen Film mit Super 8 rausbringst. Warum das? Ist das, also dieses nicht so ganz scharfe, gerade das, was den Charme ausmacht dessen?
Alles sieht gut aus.
Alles sieht gut aus, ja. Super 8.
Ich könnte jetzt hier draußen da in dieser Halle mit den Industrie Metallstangen filmen und es würde trotzdem gut aussehen mit Super 8. Und jede Person würde gut aussehen. Und einfach angenehm für die Augen, schöne Farben, alles klar, nicht so scharf. Und außerdem hat es noch einen anderen Vorteil, dass es sehr leicht zu bedienen ist. Du musst jetzt nicht lange auf die Filmschule gegangen sein, um so eine Super 8-Kamera zu bedienen. Und der dritte Vorteil, du kannst es, du musst nicht so viel filmen. Wenn, ich weiß nicht, ob du schon mal mitbekommen hast, Leute, die digital filmen, die machen sehr viel, hinterher hast du viele Stunden Material und das muss zusammengeschnitten werden. Bei Super 8 hatten wir gar nicht so viel. Das, was wir hatten, haben wir auch verwendet.
Ja, aber wie darf ich mir jetzt das auch tontechnisch vorstellen? Du hast dann, wie sagt man dazu? Also irgendwie den Ton extra aufgenommen, den drüber gelegt oder du machst das wie Mark Rieder mit seinem Berlin-Film, du erzählst dann was drauf auf die Aufnahmen? Oder sollen wir uns lieber überraschen?
Ich habe alle nachträglich synchronisieren lassen, ich habe alle drauf sprechen lassen.
Ah, okay.
Und ich habe auch mit jedem und mit jedem Schauspielerin mal vorher zu üben, habe ich mit denen so jetzt, wie wir hier sitzen im Dialog, einmal das Skript durchgelesen. Und das habe ich aufgenommen. Und das war eigentlich schon fast der Ton, den ich dann auch später brauchte.
Und in dem die Filmmusik ist dann von euch?
Ja, alles der total. Haben wir genug Lieder gemacht. Weißt du, was ich meine? Ist alles da, können wir doch mal benutzen.
Und wo gibt es jetzt denn diesen Film zu sehen? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden.
Na, das nächste Mal ist am 25. August im Open-Air-Kino in Kreuzberg.
Ach so, aber so richtig jetzt für einen längeren Zeitraum in irgendwelchen Kinos nicht? Also es sind denn einzelne...
Doch, nö, gibt auch ein richtig im Kino. Jetzt, ich sag jetzt erstmal nur die Premieren, dann gibt's noch eine in Schöneberg, auch Open-Air-Kino und danach ist er dann nochmal im Kino. Kann ich jetzt aber nicht sagen, wo, in welchem gerade, das weiß ich nicht.
Gibt es einen groben Anfang einer Handlung in diesem Film oder ist das ist eine Dokumentation?
Nee, das ist ein Spielfilm. Das ist ein Drama. Also das sind drei Freundinnen, also eine ist eine, sind drei, die hatten früher eine Künstlergruppe, drei Personen. Und eine ist zu Geld gekommen, die ist Schauspielerin, die ist erfolgreich. Die anderen beiden sind total verarmt. Dann lädst du die ein, um nach langer Zeit sich mal wieder zu treffen, gemeinsam in Urlaub zu fahren. Und die streiten sich die ganze Zeit. Es gibt die ganze Zeit Stress. Ununterbrochen.
Weil eine einfach mehr Geld hat als die anderen. Die anderen müssen immer knapsen.
Alte Rivalitäten, irgendwie sowas. Alles bricht wieder auf.
Alter, das klingt wirklich voll nach dem Leben in Berlin, oder? Das ist so, ich wüsste sofort jemanden, wo das genau so war.
Ja, klar.
Ja, geil. Und muss ich unbedingt sehen.
Das ist ganz lustig. Die fahren dann halt, also eigentlich, François hatte sich das vorgestellt, dass die auf so eine Urlaubsinsel Lanzarote fahren. Das ist jetzt für uns finanziell nicht drin gewesen. Deswegen sind wir nach Palermo gefahren. Da hat der Flug 920 Euro gekostet und dann haben wir da gedreht.
Wie finanziert man sich sowas? Ich habe ja gar keine Ahnung. Gibt es da so einen Förderantrag oder hast du eine Crowdfunding-Aktion gemacht? Oder kann man auch irgendwo noch was spenden? Sonst sagen wir das hier durch, im Radio.
Nee, wir haben Filmförderung beantragt.
Ach echt?
Ja, aber wir haben beantragt für einen experimentellen Film. Ich habe schon dem Produzenten gesagt, ey, ich brauche kein Geld, ich kann mir das ein bisschen zusammenborgen. Aber dann meinte er, nee, wir werden diese Filmförderung beantragen für experimentelles Film. Und was uns natürlich die Freiheit gegeben hat, wir mussten jetzt nicht, wir mussten gar nichts sozusagen. Und wir hätten jetzt nicht mal scharf stellen müssen, weil wir experimentell haben wir aber gemacht. Und aber dadurch, dass wir dann diese Förderung hatten, konnten wir dieses ganze Super 8-Material kaufen, das schon, sag mal, ein bisschen teuer. Man muss es halt auch entwickeln lassen.
Aber es gibt's, wird nicht mehr so viel herstellen, ne? Das ist richtig.
Aber hier in Berlin, da in der Hasenheide, gibt's immer noch seit 100 Jahren dieselbe Anstalt, die Super 8-Filme entwickeln.
Ach echt? Ja. Ich werde nächste Woche fragen, ob die mich da reinlassen, das mal filmen, wie das so geht, ja.
Ja, das ist super. Richtige Manufaktur.
Krass, geil.
Und Sie hören hier heute eine besonders sommerliche Ausgabe von Time for Vinyl mit Philipp Lütscher am Mikrofon, denn der Gott, ja, der Elektropunk-Gott aus Kreuzberg oder Neukölln, auf jeden Fall aus dem kreativen Süden. Was war so ein Radiosender, der euch vielleicht unterstützt hat, wo ihr wenigstens auch mal ein paar Plays so on air hattet, wo man wenigstens auch mal, ja, so ein bisschen gucken konnte, dass man gleich einen Bekanntheitsgrad erreichen konnte? Mhm. Weil so leicht war es ja, ihr seid eigentlich für mich total ultra bekannt, aber...
Ja, das kommt immer auf die Perspektive an. Also hier im Berliner Radio haben sie schon gespielt. Also sowas wie Radio 1 oder auch das Fluxradio vielleicht auch. Oder da gab es auf jeden Fall schon welche. Aber in Norwegen zum Beispiel, in Oslo, gab es ein Radio, ich habe den Namen nicht mehr parat, die haben uns mehrmals eingeladen, immer zu ihren, wenn sie so irgendwie wieder so ein Jubiläum hatte, 5 Jahre später wieder Jubiläum, dann waren wir jedes Mal bei diesem Radio zu einem Konzert eingeladen und denen waren wir schon ein bisschen verbunden oder, ja.
Ja. Ich frage deshalb so danach, weil man sitzt so oft in seinem Nest, ja, seiner Stadt, ja, und es fehlt einem dann oft irgendwie der Blick für die weite Welt. Und da sind ja Künstler gerade diejenigen, die einem irgendwie die Augen öffnen und die sagen, ey, nee, guck mal hier, aber wir wurden auch in Norwegen gespielt, ich wusste davon gar nicht zum Beispiel. Das ist ja dann, wie auch Künstler irgendwie zueinander finden, auch etwas völlig Analoges, oder? Man mal besucht, guckt sich irgendwie Konzerte an, also aus der Beobachtung her, kannst du mich gleich korrigieren, irgendwie, dass man sich auf Konzerten besucht, danach miteinander ins Gespräch kommt, dann irgendwie Kontakte austauscht, also völlig analog und dann irgendwie ein paar Jahre später in Norwegen im Radio zu hören ist. Oder ist das heute doch mit Social Media total wichtig? Wie ist denn das?
Das weiß ich nicht. Das kann ich dir auch nicht die Frage beantworten. Also für mich ist mich mit Leuten bekannt zu machen immer noch ein entscheidender Faktor. Aber ganz oft sind es auch komische Attraktoren. Also ich weiß auch, dass zum Beispiel die erste Plattenfirma, die wir in den USA hatten, das war jemand, der hatte unsere Platte irgendwie in der Exportabteilung seines, hat er die im Plattengeschäft gefunden und er fand, dass die so ulkig aussah, weil die war so ein bisschen handgemacht mit den Farben und dann hat er die gekauft und irgendwie ist dann sein Kind so auf die Musik drauf abgefahren, dass er sich überlegt hat, er wird das mal veröffentlichen und das heißt, es sind manchmal sind es natürlich, wie du sagst, persönliche Sachen ganz wichtig, aber manchmal sind es einfach auch riesige Zufälle, weißt du?
Ja.
Wer kann das steuern? Und so mit Social Media, wahrscheinlich ist das alles auch wichtig, aber wenn es nur das wäre, kann es ja auch nicht, also da gibt es ja genug Gegenbeweise von Leuten, die alles versucht haben bei Social Media und trotzdem hat es niemanden interessiert.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Oder ist das?
Also es ist auch irgendwie dennoch heutzutage ein bisschen auch eine Glückssache.
Klar.
Ja. Ich bin so glücklich, dass ihr das Glück hattet.
Oh ja!
Eure psychische Medizin, weil manchmal, weißt du, wenn du so bei einem Radiosender arbeitest, du den ganzen Tag nur so die besten Hits hier, weißt du, so, dann mache ich mir das manchmal laut auf die Kopfhörer, weil ich denke so, sonst schlage ich hier gleich jemanden, ja. Du brauchst so Ersatzprogramm, ja. Brezel,
ja.
Okay, jetzt gibt's ja diesen Kinofilm bald, wo kann man das auf deiner Internetseite, ne? Brezel-Göring.de, also wir werden es in der Mediathek werde ich das verlinken. Die Frage jetzt aber auch noch, ja, wo kann man dich demnächst mal wieder hören? Mit deiner neuen, und vor allem, was ist das für eine neue Truppe, die du da am Start hast?
Ich habe eine sehr lustige neue Truppe, die heißt Psychoanalyse.
Ach, ich dachte immer, das wären so Albennamen, ne? Also Psychoanalyse 1 und 2, aber die Band heißt auch Psychoanalyse.
Ich habe erst das erste Album gemacht, dachte ich, oh, der Titel ist so gut, ich sollte ihn nochmal verwenden. Habe ich ihn nochmal verwenden, dann Mann, jetzt habe ich ihn zweimal verwendet, jetzt ist der Titel weg und dann habe ich gedacht, dann nenne ich gleich mal die Band so.
Voilà. Ja.
Und die sind, das wechselt immer so ein bisschen, wer bei mir mitspielt. Aber das sind manchmal zwei Frauen, die auch im Film spielen, Lilith und Changhua. Und es gibt hier auf der Oranienstraße so einen Laden, der heißt Green First. Und die verkaufen auch Vinylschallplatten im Übrigen, aber eigentlich Klamotten. Und so ein bisschen so, weißt du, ich zeig mal
Schuhe.
So Schuhe mit lilanem Panther.
Lila.
Also weißt du, solche Outdoor-Klamotten haben die und Schallplatten. Und die haben 35-jähriges Bestehen oder 25-jähriges. Und da waren sie ein Fest. Und da spielen wir Psychoanalyse und da spielen die Knöpfe. Passt ja auch zu den Kleidungen. Und Twiggy spielt auch.
So, wie ich gerade per WhatsApp erfahren habe, hat der Herr Wagner doch etwas aus seinem Urlaub noch heraus schon vorbereitet. Also gut, ich bin total gespannt darauf, was der Herr Wagner zu dieser Ausgabe der Medienhölle beisteuert. Mal gucken, was es ist.
Bayerische Landeshauptstadt München am 17. Juli 2026. Zufälligerweise hier auf Durchreise. Und da dachte ich, nehme ich doch mal eine Journalistenpreisverleihung mit, die hier gerade im Hintergrund beim Bayerischen Rundfunk stattgefunden hat. Nicht ein Preis des BR, der zieht es ja eher vor, aus diesem Funkhaus hier auszuziehen, sondern die Räumlichkeiten wurden genutzt für einen Journalistenpreis, der gesponsert wird von der AOK Bayern. Habe ich mich einfach mal reingetraut und ein Interview gemacht mit einer Investigativjournalistin. Sie stellt sich selbst vor.
Ich bin Lisa Gensken, ich bin freie Investigativjournalistin. Ich bin 27 Jahre alt und lebe in Berlin und Paris.
Du hast jetzt hier zusammen mit deinen Kolleginnen einen Preis bekommen. Ich muss ablesen, den Dr. Georg Schreiber Preis kannte ich vorher nicht. Wie bedeutungsvoll ist der? Ist der dotiert?
Wir kriegen Geld, aber es ist auch der erste Preis, den ich persönlich gewinne. Deswegen habe ich keinen großen Vergleichswert, aber wir fühlen uns alle sehr geehrt und freuen uns riesig über die Auszeichnung.
Und das ist eine Recherche. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was genau war das Thema?
Also es war eine Recherche in einer internationalen Kooperation mit fast 100 Journalistinnen und Journalisten in ganz Europa. Und wir haben uns angeschaut, dass Ärztinnen und Ärzte, die in einem europäischen Land ihre Approbation verlieren, ihre Lizenz zum Praktizieren verlieren, die können ziemlich easy in andere Länder in Europa weiterreisen und dort einfach weiter praktizieren. Und das selbst bei ziemlich schweren Gründen des Approbationsentzugs, also sogar bei sexualisierter Gewalt gegen Patientinnen und Patienten oder ziemlich schweren Behandlungsfehlern.
Werden Ärzte mehr geschützt als Patienten? Ein Fall aus Zürich in der Schweiz. Der deutsche Arzt S. Eine Patientin mit Erkältungssymptomen kam zu ihm in die Praxis, wollte eine Krankmeldung. S. untersuchte sie auch vaginal, ohne medizinische Indikation, wie ein Gericht 2023 in letzter Instanz urteilte. Ein klarer sexueller Übergriff. Im Urteil heißt es, Zitat:
Dem Beschuldigten wird lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte außerberufliche Tätigkeit verboten, die einen regelmäßigen Kontakt zu volljährigen, besonders schutzbedürftigen Personen umfasst.
S. bekommt ein Arbeitsverbot in der Schweiz, Lizenzentzug und kehrt zurück nach Deutschland. Anwältin Katharina Vogtmeier hat das Urteil gelesen. Würde es reichen, um S. auch hier die Approbation zu entziehen?
Wenn es um sexuellen Missbrauch geht, so etwas passiert nicht fahrlässig. So etwas passiert vorsätzlich. Und das ist ganz anders zu bewerten als ein einfacher Fehler. Und insofern ist das auch in Deutschland so. Da reicht es, wenn ein Fall bekannt wird.
Düsseldorf. Heute praktiziert S. in einer Gemeinschaftspraxis. Bei der Landesärztekammer Nordrhein hatte sich S. nach seiner Verurteilung in der Schweiz als Arzt angemeldet. Doch offenbar gab es keine Nachfragen.
Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden?
Das war ein Kollege, der hat es an einem Fall verfolgt. Das ist ein Kollege aus Norwegen und das war eben ein Arzt, der tatsächlich sexualisierte Gewalt gegen Patientinnen ausgeübt hat und dann in Norwegen seine Approbation verloren hat. Und dann ist er weitergezogen nach Deutschland, ich glaube dann in die Schweiz. Und der Kollege war einfach ziemlich schockiert darüber und hat dann angefangen zu graben und hat festgestellt, das ist kein Einzelfall, das passiert immer wieder. Und hat dann eben das OCCRP, das Organized Crime and Corruption Reporting Project, an Bord geholt. Und die sind ja so eine tolle Organisation, die dann Medien in ganz Europa und auf der ganzen Welt kennen. Und dann haben wir es quasi als eine große Datenrecherche alle zusammen gemacht.
Kannst du verraten, wie viel ihr wart letzten Endes? Wie viel Manpower da drin steckt oder auch Womanpower?
Mhm. Also ich glaube, wir waren um die 100 Journalistinnen und Journalisten tatsächlich. 45 Länder, 50 Medienhäuser, wenn ich mich recht erinnere. Also schon echt ordentlich. Ja, natürlich auch alle mit unterschiedlichen Kapazitäten. Also nicht alle konnten da irgendwie wie in Deutschland mit Spiegel und ZDF und Paper Trail in der Kooperation so viele Leute bereitstellen. In anderen Ländern gab es dann einfach eine Reporterin oder einen Reporter. Aber ja, ich finde das Gesamtbild hat auch total, total stark, was sich da ergibt.
Also mit 45 Nationen, habe ich jetzt richtig aufgepasst, ja. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie man da recherchieren kann. Die einen sind großzügiger mit Daten, die anderen sind verschlossener. Die anderen werden zum Beispiel in Italien sogar gejagt von der Mafia oder mit Gerichtsprozessen überzogen. Wie war das bei deiner Arbeit? Was hast du da beobachtet?
Ja, das stimmt. Also es ist natürlich ein großer Koordinationsaufwand. Es ist sehr viel Kommunikation, weil es natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt, Standards gibt, auch Fact-Checking-Standards, die unterschiedlich sind.
Was ist das Auffälligste vielleicht, dass wir das verstehen? Weil worin normalerweise denkt man, Recherche ist Recherche, ne?
Ja, das stimmt. Also eine Sache, wo wir Deutsche total aufgefallen sind, war, dass wir nie aus Datenschutzgründen, haben uns Ärztekammern und Approbationsbehörden nie gesagt, also oft nicht gesagt, ob dieser konkrete Arzt eine gültige Approbation hat. Und wir haben dann versucht, unseren internationalen KollegInnen zu verklickern, so, naja, wenn der praktiziert und die Approbationsbehörde den auch kennt, dann hat der schon eine gültige Approbation. Und die haben gesagt, das reicht uns nicht, ihr müsst doch einen Zettel liefern können, wo drauf steht mit einem Stempel von einer Behörde drunter, der darf als Arzt praktizieren. Aber die Approbationsbehörden wollten uns das nicht geben und das zum Beispiel hat so ein bisschen für Schwierigkeiten gesorgt, weil das einfach in anderen Ländern Behörden viel bereitwilliger Informationen bereitstellen und es war sehr, sehr schwierig zu vermitteln unseren KollegInnen in anderen Ländern.
Aber wir haben noch ein Informationsfreiheitsgesetz. Ist das nicht damit abgedeckt? Kann man da nicht als ZDF oder als Recherchejournalistin sagen, seht her, das ist unser Auftrag und wir müssen da rein?
Ja, das wäre schön, wenn es so funktionieren würde wie in anderen Ländern, wo das sehr, sehr viel freigiebiger ist, das IFG. In Deutschland haben wir uns tatsächlich die Zähne ausgebissen an Datenschutz. Und wie gesagt, wir haben ja wirklich jetzt nicht nach intimen Details gefragt, sondern gefragt, zum Beispiel, da hat dieser Arzt eine gültige Approbation? Und wenn ja, seit wann? Das ist eigentlich alles, was wir wissen wollten in den meisten Fällen. Und selbst diese Information haben wir nicht bekommen. Und wenn man das eben vergleicht mit anderen Ländern, zum Beispiel in Norwegen gibt's einfach einen Online-Shop quasi, ein IFG-Online-Shop, wo du einfach in der Suchleiste einen Begriff, einen Namen, eine Stadt, was auch immer dich interessiert, eingeben kannst. Dann kriegst du die Dokumente, kannst sie in deinen Einkaufswagen legen und innerhalb von einer Woche ungefähr hast du diese Dokumente dann. Und das gilt, wie auch in Deutschland, das IFG gilt nicht nur für Journalistinnen und für Journalisten, sondern für alle Leute, die sich für gewisse Dokumente interessieren. Das ist einfach so ein wichtiges Instrument, nicht nur für uns, sondern für eine funktionierende Demokratie, finde ich. Und daran könnte sich Deutschland wirklich eine Scheibe abschneiden.
Ich habe gehört, Klingbeil meint, das wird ja jetzt weiterentwickelt, während es Journalisten gibt, die sagen, nee, das wird eher eingeengt. Auf welcher Seite bist du? Was befürchtest du jetzt, wenn das IFG möglicherweise modernisiert, angepasst, verändert wird?
Also von dem, was ich gelesen habe, fürchten sich die meisten JournalistInnen davor, dass es beschnitten wird. Also es gibt ja diesen Vorschlag, dass jetzt die Namen von MitarbeiterInnen von Behörden geschwärzt werden sollen, dass IFG-Anfragen mit Kosten und nicht so niedrigen Kosten verbunden werden sein werden. Und das ist unmöglich, weil es eine weitere Ungleichheit, eine finanzielle Ungleichheit schaffen wird. Nicht nur unter Journalistinnen und Journalisten und Medienhäusern, die es in groß gibt und in klein gibt, mit mehr und mit weniger Geld, sondern auch für alle Leute, die in Deutschland leben. Warum sollen nur die Reichen Recht auf Information haben?
Das ist eine gute Frage. Ihr seid ein bisschen reicher jetzt geworden durch den Preis, den werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht in Recherche umsetzen, sondern vielleicht auch ein bisschen feiern und vielleicht neue Recherchen aushacken, Brainstorming machen. Dazu wünsche ich erstmal viel Erfolg und vielleicht sieht man sich ja nochmal im anderen Zusammenhang wieder. Toi, toi, toi erstmal.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Ja, liebe Freunde, das war das Jubiläumskonzert von Uli und die Grauen Zellen. Er 75, die Band 25 Jahre, also zusammen 100 Jahre sind sie alt geworden. Und es war ein wirklich beeindruckendes Konzert, weil man denkt ja immer so, Leute ab einem gewissen Alter, die haben keine Energie mehr, da ist irgendwie nichts mehr los. Holla die Alpenfee. Also hier war so viel Energie, die Leute sind getanzt. Und egal welches Alter dabei war, haben die Leute richtig noch was aufs Parkett gebracht. Und der Zelle mit so viel Bums wie eh und je, wie man ihn kennt, hat wunderbar gesungen. Aber auch die Band im Hintergrund, die war wirklich faszinierend. Inzwischen sind viele Leute zum Beispiel von Musikschulen dabei, also Musiklehrer, die hier mit in der Band dabei sind. Auch eine Dame vom Hotelfach, die toll gesungen hat, habe ich mal so geguckt, ist mit dabei von der Partie. Und es macht wirklich einen großen Spaß, ihn und seine Band zu besuchen. Er ist auch wirklich viel aktiv, die Band auch ist viel mit ihm aktiv. Und da gibt es auch viele Termine, also Uli und die Grauen Zellen, da gibt es Internetseite, da kann man immer mal schauen, wo sie so unterwegs sind. Und die kommen gut rum, muss ich sagen, also auch im Umland, einfach mal auschecken. Warum haben wir das hier mal in die Medienhölle mit reingenommen? So ein bisschen Konzertberichterstattung, ja ganz klar, einfach auch mal, um wirklich vital aufzuzeigen, wie Medienschaffende A, sich Felder erschließen, um so glücklich zu sein, um auch mal ein Ventil zu haben, aber auch, weil es ja immer wieder diese Diskussion gibt, ob Leute ab einem gewissen Alter nicht mehr medienschaffend sein sollten, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da muss man doch sagen, wer so agil ist, wer so viele Leute anzieht, also der Laden war meines Erachtens fast ausverkauft, der sollte doch nicht einfach aufs Abstellgleis geschoben werden. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, hier mal aufzuzeigen, was für eine Zugkraft so jemand noch hat. Und bei einer Gesellschaft, die immer älter wird, muss man einfach auch immer mal wieder darauf aufmerksam machen.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.